Fritz. Podcast.
Jonte Weiland, Trackback.
Und ihr seid gelandet in der Sendung Trackback, die sich mit allen Themen rund ums Internet beschäftigt. Und wer uns schon ein bisschen länger hört, der weiß das. Wir stellen euch jede Woche auch Neues aus der Welt der Netzmusik vor. Also Musik, die ihr so nur im Netz finden und meist kostenlos und legal runterladen könnt. Den Anfang machen heute die Jungs von Model Aeroplanes mit Innocent Love. Hört da mal rein, wenn es euch gefällt, schnell runterladen, denn die Jungs haben schon einiges an Aufmerksamkeit bekommen und es würde uns stark wundern, wenn da nicht bald ein Label anbeißt und dann könnte es Essig sein mit CC-Lizenz und kostenlos runterladen. Also die Möglichkeit auf jeden Fall nochmal nutzen. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link dazu. Da soll noch mal jemand sagen, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Die Model Aeroplanes mit Innocent Love und weil das Netzmusik ist, gibt's die für euch kostenlos und legal zum Download. Link findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
An dieser Stelle stellen wir euch jede Woche Links vor, von denen wir denken, dass ihr sie vielleicht auch mal anklicken solltet. Alle Links findet ihr im Blog zur Sendung. Ich sag's nochmal zum Mitschreiben: trackback.fritz.de oder eben jetzt genau hier zum Hören.
Nur wenige Tage war Brandon Eich als CEO von Mozilla im Amt, dann trat er wegen massivem Druck zurück. Mozilla ist die Firma, die hinter dem Firefox-Browser steckt. Vielen Usern und auch Mitarbeitern passte es gar nicht, dass der neue Chef 2008 einen Gesetzentwurf gegen gleichgeschlechtliche Ehen in Kalifornien mit einer Spende von $1,000 unterstützt hat. Nach der Diskussion, ob jemand mit diesem Hintergrund an der Spitze einer Firma wie Mozilla stehen sollte, folgt jetzt die Debatte darüber, ob es okay ist, Eich mit Druck von außen aus dem Amt zu drängen. Fefe spricht in seinem Blog davon, dass die Bullies und der Heugabelmob gewonnen hätten und kritisiert das Vorgehen. Herr Urbach aber findet es grundsätzlich okay. Unsere Empfehlung: schaut euch beide Seiten an und bildet euch dann selber eine Meinung. Einen schönen Weg, mit homophoben Reaktionen umzugehen, hat eine amerikanische Firma gefunden, nachdem sie in einem Werbespot ihre Snacks für alle Familien beworben hatte, also auch solche mit gleichgeschlechtlichen Eltern, ging der Shitstorm los. In einem nächsten Spot reagierte die Firma darauf. Alle negativen Reaktionen wurden ausgedruckt und zu einem Kunstwerk für die Liebe verarbeitet. Wir wollen aber nicht zu viel verraten, schaut es euch an. Immer wieder lesen wir im Netz Dinge, von denen wir hinterher sagen, hätte ich es doch besser nicht gelesen und meine Zeit anders genutzt. Aus diesem Grund haben Kaspar Clemens Mirau und Jürgen Geuter jetzt ein Plugin für den Chrome-Browser entwickelt, bei dem ihr eine Liste anlegen könnt mit Menschen, deren Artikel ihr nicht mehr lesen wollt. Das Plugin warnt euch dann, bevor ihr eine Seite von einem Autor oder einer Autorin öffnet, die ihr vorher ausgeschlossen habt. Auf seinem Blog lightmedium.de führt Mirau auch gleich noch die Diskussion zu Zensur und dem Filterbubble-Problem des Plugins, sodass ihr dann ganz einfach selber entscheiden könnt, ob ihr es nutzen wollt oder nicht. Und schon wieder ein Datenleck. 18 Millionen E-Mail-Adressen und Passwörter wurden offenbar gestohlen, 3 Millionen davon aus Deutschland. Im Moment arbeitet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik laut eigener Aussage mit Hochdruck daran, die Betroffenen zu informieren. Soweit ist es aber wohl erst am Montag. Da es sowieso nicht schaden kann, ab und an das E-Mail-Passwort zu ändern, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt dafür. Neben Datenlecks und anderen Problemchen bietet uns das Internet aber immer noch ein riesiges Potenzial, Wissen und Kultur allen zugänglich zu machen. Diesen Weg schlägt jetzt auch die Deutsche Digitale Bibliothek ein. Das Projekt von Bund und Ländern will euch den Museumsbesuch ersparen und das Wissen digital verfügbar machen. Bücher, Archive, Skulpturen, Filme, Dokumente und findet ihr auf der Seite der Digitalen Bibliothek. Ein spannendes Projekt, bei dem ihr ruhig mal vorbeischauen solltet. Und dann noch zu etwas ganz anderem. Will Wheaton. Die Trekkies kennen ihn als Wesley Crusher aus Enterprise, die anderen als prominenten Nerd aus der Serie The Big Bang Theory. Auf der Denver Comic Con reagiert er auf die Frage eines Mädchens aus dem Publikum, wie er damit umgegangen ist, dass er als Kind als Nerd beschimpft wurde. Was folgt, ist eine großartige Rede darüber, wieso man sich nicht dafür entschuldigen sollte, die Dinge zu machen, die man liebt. Das Video ist zwar schon etwas älter, wurde uns jetzt aber nochmal in die Timeline gespült. Solltet ihr es noch nicht kennen, schaut es euch an.
Also ich kann das nur unterschreiben, was Wayne gesagt hat, als ich das Video von Will Wheaton gesehen habe. Da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Ich finde das wirklich ganz, ganz großartig. Aber auch die anderen Links, die legen wir euch natürlich ans Herz. Zu finden sind die alle im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und das ist Netzmusik. Kevin Drew mit Good Sex. Für euch zu finden im Blog zur Sendung ebenfalls trackback.fritz.de.
Good sex never makes you feel hollow. Good sex never makes you feel clean. Good sex, it's gonna get you with a fun line. Good sex, it's gonna die with all my needs. But I'm still breathing with you, baby. Yeah, I'm still breathing with you, babe. Good sex, it's gonna take you in the high. Sex, it's gonna take you actually. Good sex, it's gonna get you in the fun line. Good sex, it's gonna die on the knees. Oh, but I'm still breathing with you, baby. Yeah, I'm still breathing. Thank you.
sex it never makes you feel clean. Good sex, it's gonna get you for life. Good sex, it's gonna die with all my needs.
Kevin Drew und Good Sex, also so heißt das Lied. Vielleicht seid ihr im Netz ja auch schon über das Good Sex Video von Kevin Drew gestolpert, da war das Ganze auf jeden Fall ein Riesenhit. Jetzt gibt's auch das Album dazu, Darlings heißt das. Klickt mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, da findet ihr den Link mit weiteren Infos und den Track Good Sex zum kostenlosen Download, also wenn das nichts ist. Und jetzt könnte es etwas komplizierter werden. Wir sprechen nämlich über Netzneutralität. Viele von euch haben das mit Sicherheit in den letzten Tagen gehört. Wir wollen aber noch einmal kurz klären, worum es geht. Die Idee der Netzneutralität geht davon aus, dass sämtliche Daten und Inhalte im Internet gleich behandelt werden. Ein Gegenbeispiel: YouTube zahlt an euren Internetprovider Geld und sagt, dafür werden jetzt YouTube-Videos immer schnell und ruckelfrei dargestellt. Ein anderer, neuer und kleiner Dienst kann sich das vielleicht nicht leisten und ist damit im Nachteil und wird im Zweifel nicht so oft geklickt, weil er eben nicht so viel Bandbreite bekommt und niemand ruckelige Videos sehen will. Und wenn wir dann von Netzneutralität sprechen, soll genau das nicht passieren. Es sollen alle Inhalte gleich behandelt werden. Damit das auch in Europa so bleibt, haben einige Aktivisten in den letzten Wochen und Monaten hart gekämpft. Und jetzt am Donnerstag hat das EU-Parlament entschieden, die Netzneutralität zu schützen. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Thomas Lohninger von European Digital Rights, kurz EDRI, in Brüssel. Guten Abend, Thomas.
Hallo.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir hatten ja auch hier bei Trackback über eure Aktion Save the Internet berichtet und ihr habt ja wirklich viel Arbeit hinter euch, glaube ich. Wie hast du denn die letzte Woche erlebt?
Ja, sehr intensiv. Da hat sich alles nochmal zugespitzt. EDRI arbeitet ja schon seit 5 Jahren an dem Thema und in den letzten Monaten ist es immer mehr und mehr Arbeit geworden und immer intensiver. Und vor 2 Wochen sah es ja noch wirklich ganz anders aus, so als würden wir die Abstimmung verlieren, aber dann haben wir es doch noch geschafft.
Wie gesagt, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Man hat das auch ein bisschen verfolgt. Ich habe das in meiner Twitter-Timeline gesehen, du hast das gesagt. Es war viel Überraschung dabei, so nach dem Motto, wir haben das ja wirklich geschafft. Ihr habt ja aufgerufen, EU-Parlamentarier anzuschreiben und sich da wirklich stark zu machen, dass Netzneutralität eben geschützt wird. Kommen wir jetzt zur Entscheidung des EU-Parlaments. Was wurde denn jetzt am Donnerstag genau entschieden?
Also es wurde über eine Verordnung abgestimmt zum Telekom-Binnenmarkt. Diese Verordnung beinhaltet recht viele Teilbereiche und einer davon ist Netzneutralität. Nur was da drinnen stand, war eigentlich nicht wirklich Netzneutralität, weil genau das Beispiel, was du gerade gebracht hast, dass YouTube zahlen kann, damit es schneller durchgeleitet wird durchs Internet, das wäre möglich gewesen nach dem, was die Kommission sich vorgestellt hätte. Aber wir haben dann eben jetzt im Plenum noch Änderungsanträge eingebracht und die sind auch durchgekommen, die haben eine Mehrheit gefunden. Und die haben die notwendigen Reparaturen an dem Gesetz vorgenommen und deswegen haben wir jetzt wirklich echte Netzneutralität, die, wenn diese Verordnung dann mal gilt, auch in allen 28 Mitgliedstaaten Gesetz ist.
Du sagst, wir haben dann echte Netzneutralität. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen durchgelesen habe durch die Artikel, liest man aber überall, es gibt noch Schlupflöcher, ganz sicher sei das jetzt alles irgendwie noch nicht. Ist die Netzneutralität jetzt doch noch in Gefahr oder ist das jetzt in trockenen Tüchern, so wie du das gesagt hast?
Also das Prinzip der Netzneutralität, das haben wir ganz klar festgeschrieben. Es gibt noch ein paar Lücken bei der Durchsetzung. Die Regulierungsbehörden, die müssen sich ja darum kümmern, dass dieses Gesetz auch eingehalten wird. Und die haben noch ein bisschen zu viel Spielraum, die können sich rausreden und nicht tätig werden. Aber das sind auch genau die Sachen, die hoffentlich jetzt im Europarat, da wo die Mitgliedstaaten drinnen sitzen und über diese Verordnung auch noch abstimmen müssen, dass wir das dort noch repariert bekommen, das ist unsere Hoffnung. Aber in jedem Fall dass wir dieses Prinzip mal so festgeschrieben haben, ist ein riesiger Schritt nach vorne.
Das heißt, für euch ist die Arbeit aber auch noch nicht vorbei. Du hast das gesagt, jetzt hat ja erstmal nur das EU-Parlament entschieden. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also jetzt müssen sich die 28 Mitgliedstaaten im Europarat einig werden über diesen Text und das kann noch eine Zeit lang dauern. Und sobald die sich aber auch mal geeinigt haben darauf, dass sie das haben wollen und wie dieser Text aussehen soll, dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege und dann finden die drei EU-Institutionen zusammen, die Kommission, der Rat und das Parlament und dann haben wir ein fertiges Gesetz. Das könnte noch dieses Jahr passieren, ist aber eher wahrscheinlicher in 2015.
Wir wissen ja, wie schwer es ist manchmal mit Entscheidungen der EU. Ich höre aber raus, du bist auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir jetzt einen großen Schritt gemacht haben und dass wir wirklich 2015 spätestens damit rechnen können, dass Netzneutralität tatsächlich festgeschrieben ist und wir dann auch endlich nicht mehr darüber reden müssen.
Ja, also das ist auf jeden Fall für Europa der Fall. Im Rest der Welt schaut es ja immer noch anders aus, aber Europa hat hier die Chance, auch wirklich mal einen hohen Standard zu setzen, auch was Menschenrechte angeht, weil bei Netzneutralität geht es ja auch um Meinungsfreiheit, um Versammlungsfreiheit, um Geschäftsfreiheit, um ganz viele Grundrechte, die das eigentlich betrifft. Und die Mitgliedstaaten sind jetzt am Zug. Also das heißt auch Deutschland, das ist ja ganz stark im Rat und hat so eine Vorreiterrolle in Europa. Und da kann man jetzt auch mal durchaus auf den Deutschen Bundestag zugehen und die fragen, wann sie nicht denn zu einer Entscheidung kommen wollen.
Ganz, ganz sicher ist es also noch nicht, dass in Zukunft alle unsere Videos, unsere Musik und unsere Blogs gleich schnell bei uns ankommen und nicht große Firmen jetzt ihre Angebote mit Geld fördern können. Aber ein ganz, ganz wichtiger und großer Schritt in die Richtung Netzneutralität wurde gemacht. Und das ist ja auch was, wir können Vorreiterrolle sein vielleicht für den Rest der Welt mit dieser Entscheidung. Wenn ihr euch jetzt weiter darüber informieren wollt und vielleicht nochmal wissen wollt, du hast es ja gerade schon mal nochmal angesprochen, warum die Netzneutralität wichtig ist, dann findet ihr weitere Infos dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Thomas, vielen Dank. Dank und euch allen, die ihr daran arbeitet, weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke.
Abend noch.
Ciao.
Tschüss.
nach Veo, nehme ich mal an, spricht man den Kollegen aus mit Tramoto oder Tramoto. Ist auch nicht so wichtig, wie man das ausspricht. Wichtiger ist, dass das Netzmusik war und dass das für euch bedeutet, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das immer und immer und immer wieder hören und euch kostenlos runterladen. Und den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Und jetzt ist unser Gamechecker wieder da, Dennis Kogel. Und das heißt natürlich, es geht um Games, um Spiele. Und die nächste Woche wird für dich, glaube ich, eine ganz tolle. Es ist internationale Games Week in Berlin. Eine Woche Spiele, Spiele, Spiele. Und in dieser Woche haben die Veranstalter das Programm schon mal vorgestellt. Und du warst natürlich da, Dennis. Also was geht ab nächste Woche?
Also zuerst sollte man vielleicht sagen, die Games Week, die hieß mal Deutsche Games-Tage. Die wurde jetzt aber internationalisiert und aufgefrischt. Und der Grund dafür ist einfach, dass Berlin immer wichtiger wird für die Spieleindustrie. Es kommen immer mehr Entwickler nach Berlin und das soll auch die Games Week widerspiegeln.
Berlin International einfach.
Berlin International Games Week, genau. Und grob besteht die Games Week aus so einer großen Konferenz für Spieleentwickler, der Quo Vadis. Dann gibt es dann noch so ein kleines Festival für verrückte Indie-Spiele, der Amaze. Und dann gibt es noch ein Games-Fest im Computerspielemuseum in Friedrichshain.
Du bist jetzt natürlich total in der Materie, das habe ich gesagt, du bist ja unser Game-Checker. Aber ich zum Beispiel bin jetzt ja eher so interessierter, aber nicht übermäßig krasser Game. Ist das denn jetzt auch was für mich oder nur für Fachpublikum und ich sag mal richtige Nerds, nicht so Halbtag-Nerds wie mich?
Das ist tatsächlich jetzt so eine Sache, auf die stärker geachtet werden soll. Zuerst war die Games Week oder die deutschen Games-Tage waren eher so ein Expertending. Jetzt soll es ein bisschen geöffnet werden, ein bisschen mehr auf ja, interessierte Publikum. Und ja, natürlich, also wenn Videospiele so gar nicht dein Ding sind, dann ist das eh nix. Aber wenn man so ein bisschen Grundinteresse hat, dann gibt es ein paar richtig tolle Sachen. Im Computerspielemuseum in Friedrichshain, da kann zum Beispiel die YouTube-Stars Gronkh und Sarraza, die machen diese Let's-Play-Videos, also kommentierte Spiele-Videos und die kommen zum Beispiel auf 4 Millionen Abos auf YouTube, sind also richtig bekannt und ihr könnt dann zusammen mit denen spielen auf der Bühne und auch andere Spiele ausprobieren im Computerspielemuseum.
Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant, also auch für jemanden, der jetzt, wie gesagt, nicht so ganz krass in der Materie ist. Hast du denn so deine ganz persönliche Empfehlung, also wo sollte ich auf jeden Fall hingehen, wenn ich denn nächste Woche zu dieser Games Week hin möchte?
Das ist tatsächlich das Amaze Festival für Indie-Spiele. Das findet in der Urban Spree statt, so einer Galerie in der Warschauer Straße. Und morgens gibt's da immer so ein bisschen Vorträge an einer anderen Location. Das ist auch so ein bisschen alles expertig. Aber ab 15 Uhr kann man da rein in die Urban Spree für 3 Euro und einfach nur total verrückte Spiele ausprobieren. Zum Beispiel Perfect Woman, so ein Spiel, wo man sich akrobatisch verdrehen muss, um weiterzukommen. Oder Panoramical heißt das, so ein Spiel, wo man eine Landschaft erzeugt, indem man so einem DJ-Pult mit Knöpfen rumspielt und andere so total verrückte, spannende Sachen.
Also Indie-Spiele wieder, genau dein Ding.
Genau, Indie-Spiele, die werden da ausgestellt und man kann die spielen und es wird super spannend.
Dann gibt es ja noch, das hast du am Anfang schon gesagt, die Quo Vadis, also die Konferenz jetzt für Spieleentwickler. Ist das jetzt auch was für mich oder das ist dann wirklich so der Fachpublikum-Teil?
Das ist tatsächlich eher so ein Fachpublikumsding. Da sind Vorträge über, ja, über Businessmodelle für Spiele und so weiter und so fort. Also wenn man schon in der Spieleindustrie ist, dann ist das natürlich ein Muss. Aber da könnte der Samstag interessant sein, wenn man auch gar nicht so da drin steckt, aber vielleicht interessiert ist und vielleicht auch in der Spieleindustrie arbeiten möchte. Am Samstag gibt es nämlich einen Karrieretag, der wird organisiert von dem Making Games Magazin und da kann man halt raus finden, wie man denn so seine Karriere in der Games-Industrie, in der Spielindustrie startet, was man da machen soll, was man da wissen muss und so weiter und so fort.
Also auf der Suche nach dem Traumberuf. Wann geht's los,
genau.
Die Games Week?
Die Games Week geht los am 8. April.
Also am Dienstag, ab da ist dann International Games Week in Berlin. Offenbar für alle was dabei, sagt Dennis, außer ihr spielt jetzt lieber Volleyball und Brettspiele. Aber wenn ihr auch mal gerne einen Controller in die Hand nehmt, dann empfehle ich fritz.de/multimedia. Da findet ihr die passenden Links zur International Games Week in Berlin nächste Woche. Und das ist Netzmusik. Alligator mit Winter.
Yeah.
Da habe ich immer wieder Quatsch erzählt. Zum Glück fällt das ja keinem auf, aber immerhin mir, und dann kann ich hinter euch sagen, ich habe Quatsch erzählt. Ist natürlich nicht Alligator mit Winter, sondern Winter mit Alligator. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gekommen, weil es gibt ja im Moment einen Interpreten, der so ähnlich heißt, der relativ erfolgreich ist. Hier ist es aber umgekehrt, der Track heißt Alligator, der Interpret heißt Winter. Ja. Ein bisschen Folk, ein bisschen Indie, ein bisschen Rock, das hört man da raus. Das sind zurzeit zahlreiche Bands erfolgreich mit diesem Rezept und haben damit so ein bisschen den Folk aus der Hippie-Ecke geholt. Das gleiche machen jetzt eben auch Samira Winter und Nolan Ealey mit ihrem Projekt Winter, hatte ich schon gesagt. Ist ein simples, aber geniales Konzept. Und wenn es euch gefallen hat, dann findet ihr den Link zur neuen EP Summer Singles im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und ihr hier bei Fritz hört ja den ganzen Tag viel, viel Musik und die meisten Künstler, die werden dabei von der GEMA vertreten. Die GEMA passt auf, dass Künstler und Bands, die wir hier spielen, dafür auch Geld bekommen und setzt sich auch sonst für ihre Rechte ein. Viele, die kennen die GEMA vielleicht auch von YouTube, wenn da dann steht, dass ihr das Video dank der GEMA nicht gucken dürft. Wobei, da muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, YouTube, darf das jetzt ja nicht mehr so sagen und dieser ganze Streit, der ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Aber vielleicht kennt ihr auch die Beschwerden der Clubs aus Berlin. Die sagen, sie müssen zu viel an die GEMA zahlen. Kurzum, die GEMA ist nicht unbedingt beliebt, auch nicht immer bei den Künstlern. Und jetzt gibt es aber eine Alternative zur GEMA. In dieser Woche wurde die C3S als europäische Genossenschaft eingetragen und kann damit jetzt die Arbeit aufnehmen. Wir wollen sprechen über die C3S mit Wolfgang Senges, dem geschäftsführenden Direktor der C3S. Hallo Wolfgang.
Ja, hi.
Die Entwicklung und Arbeit an der C3S, die läuft ja schon seit 4 Jahren, glaube ich. Und auch wir bei Trackback haben ja schon öfter darüber gesprochen. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal kurz für alle erklären, was die C3S ist. Ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet, aber du kannst es bestimmt besser.
Ja, also wir sind gestartet als Initiative. Also zuerst mal der Anlass war eigentlich, dass wir auch andere Lizenzen für Urheber ermöglichen wollten, die auch Mitglied der GEMA sind. Und das war so der Anlass, weshalb wir ursprünglich mal mit der GEMA gesprochen hatten. Und da ist die GEMA dann aber hart geblieben. Es geht dabei vor allen Dingen um die sogenannten Creative Commons Lizenzen, die einem ein bisschen freieres Arbeiten dann mit seinen Werken auch ermöglichen.
Die kennen wir ja auch hier bei Fritz. Wir spielen ja Netzmusik, die oft halt unter dieser CC-Lizenz ist.
Genau, ja. Und als wir dann aus dem Gespräch rausgekommen sind, haben wir uns mal eben entschieden, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen. Und das geht jetzt aber leider nicht so schnell und nicht so flugs, was aber andererseits auch gut ist, weil man da nämlich natürlich auch gegenüber den Mitgliedern natürlich auch eine immense Verantwortung trägt und da auch einige Voraussetzungen natürlich erfüllen muss. Ja, und das hat sich so ein bisschen hingezogen. Wir mussten dann natürlich erstmal das Konzept dafür entwickeln und dann haben wir uns letztes Jahr gegründet und diese Gründung, die ist erst dann abgeschlossen, wenn man auch wirklich ins Register eingetragen ist und das ist jetzt passiert. Ja, und eins der grundlegenden Merkmale ist eben, dass wir in der C3S es ermöglichen wollen, dass man die freie Wahl hat, entweder All Rights Reserved Lizenzen, wie es in der GEMA ist, zu benutzen als Urheber oder aber jegliche Art von CC-Lizenzen. Das ist eins der...
Genau, im Prinzip hast du das gesagt, ihr seid eine Verwertungsgesellschaft, also ihr kümmert euch quasi um die Rechte der Künstler. Du hast das jetzt schon ein bisschen angedeutet. Welche Vorteile habe ich denn jetzt als Künstler, wenn ich mich jetzt von euch und nicht zum Beispiel von der GEMA vertreten lasse?
Ja, erstmal vorweggeschickt, also noch sind wir keine Verwertungsgesellschaft, denn...
Ihr seid aber auf einem guten Weg.
Ja, denn dazu müssen wir erstmal die Genehmigung des Deutschen Patent- und Markenamtes bekommen und das dauert noch etwas, das wäre dann der nächste Schritt. Und die Vorteile, die man hat, wenn das Ganze halt nicht ganz so exklusiv läuft wie bei der GEMA, ist, dass man erstens uns dann sagen kann, ja, wir möchten euch beauftragen, jetzt die Rechte wahrzunehmen für dieses Stück von mir und dieses Stück von mir und dieses Stück von mir. Bei der GEMA dagegen ist es exklusiv so, dass man gezwungen ist, alle seine Werke der GEMA zu übergeben. Das Einzige, was man machen kann, das ist, dass man gewisse Rechte dann auskoppelt, aber das dann auch wiederum für alle Stücke. Und dann kommt noch dazu, dadurch, dass wir eben diese Flexibilität anbieten, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt dieses eine Stück dann unter All Rights Reserved veröffentlichen und andere Stücke meinetwegen unter einer ganz freien Creative Commons Lizenz, dann eignet sich das für einzelne Werke dann ganz gut, um dafür Werbung zu machen oder um die zu Benefizzwecken rauszugeben. Aber es ist auf keinen Fall so, dass wir jetzt wollen, dass Urheber alles kostenlos rausgeben. Also das ist so oft so ein Missverständnis dabei.
Das ist ja ein allgemeines Missverständnis auch mit Netzmusik. Es ist ja immer dieses irgendwie, was nichts kostet, ist auch nicht wert, dass man damit trotzdem Geld verdienen kann, steht ja nochmal auf einem anderen Zettel.
Und sonst wäre es ja auch sinnlos, dass wir dafür eine Verwertungsgesellschaft gründen wollten, denn Verwertungsgesellschaft heißt ja schon implizit, dass wir dafür auch Lizenzgebühren dann einsammeln möchten.
Das heißt, wenn ich es ganz grob zusammenfasse, dann ist man bei euch als Künstler einfach auch ein bisschen freier. Jetzt sagen vielleicht viele, oh, mir ist es relativ egal, ich bin ja kein Künstler, ich mache ja keine Musik, ich höre ja nur. Gibt es denn auch für mich als Hörender Vorteile, wenn Künstler bei euch sind?
Das auf jeden Fall. Also es ist dann, wie gesagt, für den Künstler einfacher, auch Stücke kostenlos rauszugeben und es ist, beziehungsweise einzelne Stücke dann auszuklammern. Und streng genommen ist es beispielsweise auch so, selbst dann, wenn die Künstler sagen, sie geben jetzt hier Werke zum Streaming frei und ihr könnt das jetzt als Fans, als Widget dann auf euren Fansites dann einbinden, das ist ein grauer Bereich. Weil im Prinzip verstößt auch das dann gegen die Regeln, beziehungsweise man müsste auch dafür eigentlich Lizenzgebühren bezahlen, nur an der Stelle drückt die GEMA ein Auge zu. Und das ist sehr schwierig. Und ein anderes Beispiel, was man da auch sieht, das ist, wenn jemand wie, sogar so jemand Bekanntes wie Radiohead, dann, also ja, das ist jetzt eine andere Verwertungsgesellschaft, in dem Fall die englische Verwertungsgesellschaft, dann ein Album kostenlos rausgeben möchte zum Download, dann stoßen die da auch auf ihre Grenzen, weil dann heißt es plötzlich, ja gut, wenn jetzt aber der Nutzer dann nicht die Lizenzgebühren bezahlt, dann möchten wir trotzdem als Verwertungsgesellschaft die Lizenzgebühren haben und dann bezahlt ihr eben als Gruppe die Lizenzgebühren.
Und also das heißt, ich profitiere als Hörer auch davon, dass eben die Bands und Künstler freier mit ihren Stücken umgehen können, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Jetzt noch eine Frage. Ich habe auch mal eine CD mit meiner Band aufgenommen und da mussten wir uns dann extra bestätigen lassen, dass wir nicht bei der GEMA sind. Das ist, glaube ich, die sogenannte GEMA-Vermutung. Ich muss also beweisen, wenn ich jetzt Musik mache, dass ich nicht bei der GEMA angemeldet bin. Fällt das denn jetzt weg, wenn es jetzt zwei Verwertungsgesellschaften gibt?
Nein, also das fällt nicht weg. Das ist auch eines der verbreiteten Missverständnisse. Denn es ist so, dass es vom Gesetzgeber festgeschrieben ist, wenn es zwei Verwertungsgesellschaften geben sollte, dann müssen die beiden sich untereinander einigen, wie jetzt das abläuft, wie jetzt die Lizenz, wie jetzt die aufgeführten Stücke dann gemeldet werden. Also wenn ihr jetzt beispielsweise im Radio Stücke aufhört, dann ist es im Moment so, dass ihr gezwungen seid, das an die GEMA zu melden, weil das eben die einzige Verwertungsgesellschaft ist und deswegen liegt eben die Vermutung nahe, und daher auch der Begriff, dass unter den gespielten Stücken mindestens eines von der GEMA ist und deswegen muss das da landen. Nur wenn es dann eine zweite Verwertungsgesellschaft gibt, dann muss man sich einigen, wie da tatsächlich die Dinge stehen und wie man da zusammenarbeitet. Denn letztendlich ist es auch so, selbst wenn man jetzt nicht damit einverstanden ist, wie die GEMA damit umgeht, dass sie tatsächlich diese GEMA-Vermutung so ausüben kann, wie sie es nun mal tut, so steckt dahinter trotzdem ein ganz guter Grund, dass es sowas gibt wie die GEMA-Vermutung, denn damit hat man dann auch als Künstler bzw. als Urheber eine Handhabe, um tatsächlich auch die Bezahlung der Lizenzgebühren einklagen zu können, beziehungsweise vor allen Dingen auch, dass überhaupt derjenige, der die Musik nutzt, das dann auch melden muss bei einer Stelle. Nur es darf natürlich nicht sein, dass jetzt ein Veranstalter zum Beispiel die Sachen dann bei zwei verschiedenen Verwaltungsgesellschaften melden muss. Also das muss einfacher gehandhabt werden.
Also werdet ihr euch da auf jeden Fall noch irgendwie einigen müssen. Wir werden gespannt beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Als Alternative zur GEMA ist die C3S jetzt angetreten und kann jetzt langsam aber sicher die Arbeit aufnehmen, soll dann auch noch nach ganz Europa gehen. Wir beobachten das auf jeden Fall ganz gespannt. Weitere Infos findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Wolfgang, vielen Dank. Und euch allen, die ihr da arbeitet, viel Erfolg.
Gerne.
Danke, ciao.
Tschüss.
Shape und Clarity und die Kollegen von InShape haben nicht nur diesen einen Song, sondern ein ganzes Album. Das nennt sich Reversible und unser Kollege Ronald Radeke, der hier immer fleißig die Netzmusik für euch zusammensucht, der findet, das Album ist definitiv ein Highlight des noch jungen Jahres. Also wenn das mal keine Adelung ist von unserem Netzmusikexperten Ronald Radeke, dann weiß ich auch nicht. Wenn ihr es euch also euch auch gefallen hat, dieser Song, dann ab ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da könnt ihr das ganze Album runterladen.
Fritz Trackback.
So, Smartphones haben wir alle in der Tasche, nützen uns aber nichts, wenn wir kein Netz haben. das ist immer der schlimmste Moment eigentlich für mich, kein Netz zu haben. Aber jetzt sorgt seit kurzem eine App für Aufsehen. FireChat heißt die und damit könnt ihr chatten, auch wenn ihr kein Netz habt. Das klingt verrückt. Möglich wird das aber über ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Da koppeln sich quasi alle Smartphones in der Nähe zu einem Netzwerk zusammen. Das heißt, es müssen ein paar Leute mitmachen, aber im Idealfall könnt ihr dann mit so einem Netzwerk auch weite Distanzen überbrücken. Dass es jetzt diese App gibt, ist schön und gut, aber viel interessanter sind eben die Möglichkeiten, die in diesen Mesh-Netzwerken stecken. Und darüber haben wir mit Marcel Weiß von neunetz.com gesprochen. Hi Marcel.
Hallo.
Habe ich das mit den Mesh-Netzwerken in etwa so richtig erklärt?
Ja, das ist schon ganz gut erklärt. Also Mesh Network, wenn man das übersetzt, ist so ein Maschen, also ein Netzwerk, wie ein, das Maschen aufgebaut, also wo die einzelnen Punkte direkt miteinander verbunden sind. Also muss man sich vorstellen, wie so ein Maschendrahtzaun, ja, dass die einzelnen Geräte, ob das jetzt ein Router ist oder ob das ein Smartphone ist oder wie auch immer, ne? Also alle Geräte, die miteinander verbunden sind, sind nochmal untereinander miteinander verbunden. Und das ist eine dezentralere Struktur, als wir es jetzt zum Beispiel vom Internet kennen, wo wir uns dann mit großen Servern dann erst nochmal verbinden müssen und da auf die Internetprovider angewiesen sind.
Und im Prinzip komme ich ja dann auch von Punkt A zu Punkt Z über eben Punkt B, C, D und so. Also ich habe ja quasi diese Verbindung alle zusammen, ergeben dann ja ein recht großes Netzwerk, wie ich das versucht habe zu erklären, wenn denn genug mitmachen. Die Möglichkeit, solche Netzwerke aufzubauen, ist jetzt ja ein neues Feature unter iOS 7. Google arbeitet auch daran und du schreibst bei dir auf der Seite, dass du es erstaunlich findest, dass das Ganze erst so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, denn es sei eine der wichtigsten Entwicklungen der nächsten Zeit. Warum ist das so?
Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen hängt das natürlich auch ganz klar mit dem Späßskandal zusammen, dass man jetzt auch sich anschaut, wie kann zum Beispiel auch das Internet selbst anders aufgebaut sein? Was kann man da anders machen? Ja, also wir haben jetzt durch den Skandal mit der Überwachung von der NSA und dem JCHQ haben wir gelernt, dass Geheimdienste aus verschiedenen Ländern uns komplett überwachen. Und warum sind sie dazu überhaupt in der Lage? Weil das Internet gar nicht so dezentral ist, wie wir vielleicht viele von uns das gedacht haben. Ja, also es ist nicht nur so, dass unsere Sachen dann auf den Servern von Google und Facebook zusammenlaufen, unsere Daten, sondern die werden auch noch über sehr wenige Knotenpunkte geliefert. Ja, also wir haben verschiedene Geräte, ne, die sich dann mit dem Internet verbinden und das Internet über unsere Internetprovider. Und diese Internetprovider arbeiten wiederum mit anderen Unternehmen zusammen, die dann sogenannte Backbones betreiben. Und das sind dann die großen Kabel, in denen alles zusammenläuft. Gerade zum Beispiel der britische Geheimdienst kann relativ viel vom Internetverkehr abfangen, weil der Internetverkehr zwischen jetzt Europa und zum Beispiel den USA über ein Kabel läuft, das in Großbritannien dann in den Ozean reingeht, um das jetzt mal so ganz plastisch zu sagen.
Wenn wir also
und da können sie direkt ansetzen.
Wenn wir also im Bild bleiben, dann sind quasi in der eigentlichen Struktur die Maschen Drahtzäune mit sehr, relativ großen Lücken und bei so einem Mesh-Netzwerk ist es wesentlich enger. Kann ich das so verstehen?
Ja, könnte man. Ne? Also man kann natürlich jetzt, es ist natürlich dann nicht automatisch dann so, dass man jetzt irgendwie sagen will, okay, wir machen jetzt alles mit Mesh-Networks, dann sind wir sicherer. Ne? Dann ist das immer noch auf der nächsten Ebene dann noch die Frage einer Verschlüsselung und der Sache. Aber viel interessanter ist jetzt auch bei diesem Thema auch, dass es eine Basis für ganz viele verschiedene Dienste und Angebote und neue Aufgaben sein kann, die wir über das Internet vielleicht gar nicht so abdecken können. Ja, also zum Beispiel Apple und Google, Sie hatten das ja bereits gesagt, haben diese Funktionalität jetzt bei ihren Betriebssystemen, bei iOS und Android eingeführt. Und die sind natürlich, machen das natürlich jetzt nicht erstmal in erster Linie, um jetzt uns vor den Geheimdiensten zu schützen, sondern weil sie über die nächste Entwicklung nachdenken. Und die nächsten Entwicklungen sind dann zum Beispiel Wearables. Also das heißt Geräte, die wir an der Hand zum Beispiel tragen. Also kleine Computer, die wir direkt am Körper tragen, die unsere Fitness zum Beispiel, die messen, wie es uns gesundheitlich geht und so weiter. Wenn man das möchte, muss natürlich nicht jeder so etwas mögen. Und diese Geräte wiederum verbinden sich dann mit den Smartphones und tauschen dann Daten aus. Das Smartphone ist dann sozusagen der Computer, dann das Gehirn, in dem dann alles zusammenläuft, in dem die Intelligenz stattfindet. Und darüber hinaus gibt es ja noch den nächsten Trend, so Internet of Things ist dann so der nächste Punkt, oder Smart Home, was man auch sagen kann. wo sich ganz viele Geräte miteinander verbinden. Und diese Geräte, wenn die sich miteinander verbinden, wenn sie auch zum Beispiel in ihrem Haushalt sagen, sie möchten über ihr Smartphone zum Beispiel das Licht steuern, ne? Also gibt es ja mittlerweile solche Geräte, mit denen man das machen kann, dann möchte man dann nicht nochmal über einen Server laufen, der vielleicht in den USA sitzt oder sonst wo sitzt. Das hat nicht nur Datenschutzgründe, sondern einfach auch ganz praktikable Gründe. Sie wollen natürlich das Licht in ihrem Wohnzimmer auch regeln können, auch wenn der Internetzugang ausfällt. Ja. Und das ist halt ein Punkt, damit diese Geräte sich direkt verbinden können. Dafür ist das eingeführt worden. Aber das gibt natürlich dann, wenn die Funktionalität erst einmal da ist, und das ist ja gerade das Wichtige an dieser Neuigkeit, wenn die erst einmal da sind, wenn die in populären Betriebssystemen wie iOS und Android drin sind, dann können Entwickler die nutzen, um neue Sachen zu bauen, auf diesen Mesh-Netzwerken aufbauen. Und dann kann es zum Beispiel dazu führen, dass wir auch lokal sehr viel stärker dann die Netzwerke aufbauen können. Also es gibt zum Beispiel, wir können das zum Beispiel sehen, vielleicht noch kurz, um vielleicht zu verdeutlichen, was mit den Mesh-Netzwerken auch möglich ist. Es gibt bereits in Griechenland, in Athen, gibt es ein lokales Mesh-Netzwerk. Da haben sich also die Leute, Privatpersonen, Privathaushalte haben sich da miteinander vernetzt. Also verbinden sich die privaten Router direkt miteinander. Das findet überhaupt nicht im Internet statt. Und sie nutzen das zum einen, weil es natürlich da wirtschaftlich den Leuten nicht so gut geht und sie da zum Teil auch sich gar keinen Internetzugang mehr leisten können, aber trotzdem mit anderen Leuten digital kommunizieren wollen. Also haben sie ein paralleles Netzwerk aufgebaut, für das sie überhaupt nichts bezahlen müssen, weil sie die Router schon zu Hause stehen haben, die verbinden sich kostenlos miteinander über ihre WLAN-Signale. Und da ist ein sehr großes lokales Netzwerk entstanden, das überhaupt nicht mit dem Internet verbunden ist. Da gibt es Foren, da tauschen sich die Leute aus. Das ist mittlerweile so groß, dass es da sogar eine lokale Suchmaschine schon für dieses Netzwerk gibt, damit die diese ganzen Angebote noch finden können. Also das ist ein Beispiel, wo sich das dann hinentwickeln kann.
Es gibt ja auch sehr viele andere Sachen, die ich gelesen habe, die auch viel mit Freiheit zu tun haben, gerade jetzt in der Türkei, dass man sagt, wir haben Netzwerke, die sind unabhängig von Providern und Regierungen oder auch im Katastrophenfall, wenn die Kommunikation zusammenbricht, kann man relativ schnell damit eventuell ein Netzwerk aufbauen, über das man kommunizieren kann. Also es sind sehr viele Möglichkeiten drin. Jetzt hast du aber von Sicherheit gesprochen, und da ist natürlich die Frage, die sich jetzt meinem laienhaften Vorstellungsvermögen stellt. Wenn ich jetzt so ein Mesh-Netzwerk aufbaue und mein Smartphone Teil des Ganzen ist, dann werden ja meine Daten durch die Geräte von anderen geleitet. Ist das nicht eher unsicher?
Ja, es kommt auf die Ausgestaltung des jeweiligen Dienstes an. Natürlich müssen dann diese Daten dann verschlüsselt werden, wenn sie jetzt von meinem Gerät zum Beispiel zu ihrem Gerät laufen sollen, dann laufen sie vielleicht noch über 10, 15, 20 andere Geräte, die in diesem Mesh-Network verbunden sind. Und dann müssen die natürlich dann, wenn das etwas Privates ist, das von A nach B gehen soll, dann muss es natürlich dann auf dem Weg dann verschlüsselt sein. Und dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie identifiziert man sich, wie stellt man sicher, dass das auch bei derjenigen Person oder bei dem Gerät ankommt, bei dem es ankommen soll und nicht irgendwo anders mitgelesen werden kann. Aber das ist dann wiederum eine Ebene der Ausgestaltung der Dienste, die dann auch solche Mesh-Netzwerke aufsetzen. Aber natürlich ist es gerade auch interessant, was Sie auch schon angesprochen hatten, gerade wenn wir zum Beispiel in die Türkei gucken, ja, wo Twitter gesperrt wurde, weil es natürlich die Möglichkeit einfach aufgrund der Architektur des Internets hat die türkische Regierung die Möglichkeit, da den Zugang zu sperren, weil sie dann einfach sagen, okay, wir gehen zu den wenigen Internetprovidern, über die sich die Leute mit dem Internet verbinden, und sagen, bei den wenigen Internetprovidern sperrt die Adresse dieses einen Dienstes, der genutzt wird. Und schon können die Leute es nicht mehr nutzen. Es gibt natürlich dann noch Wege drumherum, aber man kann das dann immer weiter auch die Nutzung einschränken. Und bei solchen Mesh-Netzwerken gibt es eben diese Zugangskontrolle nicht. Also da gibt es keine zentrale Instanz, wo man sagen kann, okay, wir schalten diese zentrale Instanz ab, weil die Leute direkt miteinander verbunden sind.
Es steckt also viel Potenzial in Mesh-Netzwerken. FireChat ist jetzt die erste App, die das nutzt. Wie es in dem Sektor weitergeht, das bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann empfehle ich euch neunetz.com von Marcel. Da gibt es auch nochmal einen ausführlichen Podcast zum Thema. Den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. We'll be right back.
Mit Clockwork, das ist Netzmusik, also für euch kostenlos zu finden im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Hier an dieser Stelle stellen wir euch immer einen Blog und den Menschen dahinter vor und das Spiel geht so, wir suchen uns nicht irgendwen aus, sondern lassen uns vom Blogger Privat der Vorwoche den aktuellen Blogger Privat empfehlen. Und letzte Woche, da war Sascha Biesley bei uns und der hat uns Folgendes empfohlen.
Und zwar ist das eine Erotik-Bloggerin, das würde ich mit einem kleinen Augenzwinkern sagen. Ist eine junge Dame, die Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaften studiert, heißt Vicky Amesti und ihr Blog heißt le-petit-plaisir.blogspot.de, also eine ganz kleine, leicht zu merkende URL und lohnt sich auf jeden Fall.
Und weil sich das auf jeden Fall lohnt, haben wir mit Vicky gesprochen. Hallo Vicky.
Hallo.
In deiner eigenen Beschreibung von deinem Blog erklärst du, was Erotik für dich ist und warum sie bedroht ist. Ich glaube, um deinen Blog jetzt wirklich zu verstehen, ist es ganz wichtig zu wissen, was du denn damit meinst. Willst du uns das mal kurz erklären? Was ist denn Erotik für dich?
Erotik ist für mich ganz einfach so eine Art Lebensgefühl beziehungsweise eine Art auch an Sexualität heranzugehen. Erotik bedeutet für mich eben Sexualität als Sinnesfreude zu begreifen und sich eben auf die kleinen Dinge zu freuen und mit denen umzugehen, die eben mit Sex in Verbindung stehen. Und ist für mich eben auch eine Abgrenzung von pornografisierender Darstellung von Sex und Herangehensweise, die eben oft einfach nur auf den Akt reduziert ist und sehr Klischee überlastet.
Warum ist denn dann jetzt, also du hast es so ein bisschen angedeutet, aber warum ist konkret die Erotik bedroht? Also ich glaube, der Untertitel deines Blogs ist ja auch Artenschutz, kriege ich ihn jetzt gerade auch nicht mehr auf die Kette, muss ich sagen. Aber warum ist Erotik bedroht? Also warum ist die in Gefahr?
Ich finde, dass die in Gefahr ist, eben aus verschiedenen Seiten. Also einmal finde ich, dass Sex oft so einem Leistungsprinzip unterworfen ist, dass man irgendwie versucht zu zeigen, was man alles kann und drauf hat. Und da geht einfach so die Freude dran verloren oder einfach so dieses Wahrnehmen von kleinen Unperfektheiten, die eben auch schön sind und das macht für mich einfach den erotischen Reiz aus und oft verwehren wir uns ein bisschen auch dagegen, weil wir irgendwie so festgefahren sind in Vorstellungen, was andere von uns halten könnten oder was jetzt sexy ist oder geil oder so und und dabei gar nicht drauf achten, was wir selber irgendwie schön finden in dem Zusammenhang.
Du machst ja auch Lesungen zu dem Thema, habe ich auf deiner Seite gesehen. Mhm. Wie groß ist denn jetzt da tatsächlich, ich sag mal, klingt jetzt so groß vielleicht, aber dein aufklärerischer Ansatz bei deinem Blog?
Ja, also aufklärerisch, ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich habe keine Lust, irgendwie eine Ratgeberin zu sein und Leuten vorzuschreiben, wie sie was anders machen sollten. Mir geht es eher darum, so ein bisschen die Augen zu öffnen. Also ich glaube, was Sex angeht, sind wir alle irgendwie auch ein bisschen vorbelastet und mit Unsicherheiten geprägt. Also das ist ja immer schwierig. Am Anfang ist man verklemmt und dann möchte man nicht mehr verklemmt sein und versucht halt alle möglichen Sachen, ohne wirklich auf sich Acht zu geben. Und ich versuche bei meinen Lesungen halt einfach irgendwie über die Sachen zu schreiben, die ich persönlich schön finde und da ein bisschen den Blick zu öffnen und auch über Sachen, die ich eben kritisch sehe. Also wenn Menschen zum Beispiel nicht miteinander reden, was sie gut fänden, weil sie irgendwie Angst haben, sich da Blöße zu geben oder abgelehnt zu werden.
Aber du hast schon so ein bisschen, wenn ich das so verstehe und auch wenn ich deinen Blog lese, schon so ein bisschen die Intention tatsächlich, dass andere sich auch für das Thema öffnen und dann ein bisschen freier darüber reden können.
Genau, ja, das ist mir ganz wichtig. Also, dass einfach auch von so Tabuisierungen im Alltag abgewichen wird und man einfach sich dem hingibt, was man persönlich irgendwie gut findet.
Du hast es gerade auch schon angedeutet, zum Teil schilderst du ja auch in deinem Blog sehr intime Dinge. Ich habe zum Beispiel darüber gelesen, wie du die Pille abgesetzt hast und so weiter. Mhm. Kostet dich das dann Überwindung und wo ziehst du eventuell auch die Grenze? Also was würdest du nicht in deinem Blog schreiben von dir persönlich?
Ja, also in meinem Blog, ich bin, glaube ich, was so intime Sachen angeht, habe ich eine relativ hohe Toleranzgrenze, was ich irgendwie mit der Öffentlichkeit teile. Also so ganz persönliche Erlebnisse sind mir eben zu privat oder auch ich habe auch keine Lust, irgendwie Sexpartner damit reinzuziehen, dass ich dann irgendwie Sachen schreibe, die gerade passiert sind und möglicherweise wissen dann Leute, um wen es sich handelt. Also das wäre mir halt echt eine Grenzüberschreitung.
Also wenn sich jemand mit dir trifft, muss er keine Angst haben, sich in deinem Blog direkt wiederzufinden.
Nee, und also auf meinen Lesungen selber lese ich eben auch Texte, die ich nicht im Blog veröffentlicht habe, weil die eben privater sind. Da finde ich es irgendwie schon gut, die mit einem Publikum zu teilen, dann eben im direkten Austausch. Aber die Lesungen, die werden ja auch nicht aufgezeichnet und deshalb kann ich da eben mehr von mir zeigen noch.
Warum ist es einfacher, das schreibst du auch, über solche Dinge zu schreiben?
Ich finde, es ist einfacher, weil man die Gedanken besser ordnen kann und sich eben auch Zeit lassen kann, wie man etwas schreibt und auch einfach auch seine Gedanken sortieren kann. Und so im Gespräch ist das eben oft schwierig oder man weiß auch gar nicht, welche Wörter man jetzt verwenden soll. Und ist halt eben auch befangen wegen der Reaktionen, die eben kommen könnten.
Okay. Jetzt haben wir bei Blogger Privat eine gute Tradition. Das ist die Kurzfragerunde. Bist du bereit dafür?
Ja.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du denn insgesamt?
3.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Wow, das habe ich geschrieben.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst sowas im Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Also ich würde als allererstes Robot in a Box empfehlen. Also der Link ist robotinabox.wordpress.com. Und das ist der Blog einer Autistin, die sich in ihrem Blog eben mit ihrer Sicht und ihre Gedanken über die Welt und über Zwischenmenschliches in einer sehr schönen lyrischen Art eben widmet.
Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Jetzt ist es aber so, dass wir immer gern zwei Empfehlungen hätten. Hast du noch eine zweite Empfehlung für uns?
Ja, meine zweite Empfehlung wäre highonklischees.wordpress.com. Und das ist der Blog von Esme Grünwald, die sich eben darin aus feministischer Perspektive sehr kritisch mit allen möglichen Formen von Diskriminierung auseinandersetzt. Und da sind eben auch viele Informationen dazu und das ist sehr spannend.
Also so oder so, ich höre raus, es bleibt spannend, sind zwei Empfehlungen, die auf jeden Fall sehr gut klingen. Kommen wir zur letzten Frage, vielleicht die wichtigste Frage für mich. Welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen?
Oh, da fällt mir jetzt nichts ein.
Yes! Das heißt wieder ein perfektes Interview hier bei Blogger Privat. Wenn ihr mehr von Vicky lesen wollt, dann guckt mal bei trackback.fritz.de. Da findet ihr den passenden Link, weil die URL ist ja recht kompliziert, wie Sascha am Anfang schon sagte. Und dir, Vicky, vielen Dank für das Interview und alles Gute.
Ja, gerne.
Danke, ciao.
Tschüss.
Fona mit More, wie sie hier live in den Fritz-Studios gespielt haben, und zwar in der Sendung Unsigned. Das ist unsere Show für Bands ohne Plattenvertrag. Und aufmerksame Fritz-Hörer, die kennen das, am Sonntag eben in dieser Sendung Unsigned von 18 bis 20 Uhr. Da spielen hier oft Künstler live. Und morgen gibt's deswegen ein Best-of der Unsigned Live-Bands. Ab 18 Uhr begrüßt euch deswegen hier Christoph Schrag auf Fritz. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon Videos von eben diesen Live-Bands gucken. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de gibt es den Link dazu. Von mir gibt's jetzt noch eine letzte Netzmusik. Ryu mit Lucifer, nehme ich mal an, aus den USA kommt der Kollege. Für euch dann im Blog zur Sendung zum kostenlosen Download zu finden. Da findet ihr sowieso alles zu dieser Sendung. Und ich sag tschüss, macht's gut. We'll be right back.
Das hört man.